Rotary
Reloaded
Mit der Schubkraft von 100 Jahren Geschichte blicken wir in die Zukunft von Rotary.
Und wir sprechen darüber, wie Rotary auch nach 100 Jahren noch jung und attraktiv bleibt.
Von und mit Christian Haubner
und Verena Hahn-Obertaler.
Weil man am Ende des Tages immer mehr zurückbekommt, als man gegeben hat. Dass wir immer schon das Verbindende über das Trennende gestellt haben. Dass ein intensives Engagement in Rotary nicht automatisch einschließt, dass man pensioniert ist. Ich vergleiche mich immer mit einem, netterweise mit einem unsensiblen Felsen.
Heute freuen wir uns über einen besonders hochrangigen Gast. Wir haben nämlich den amtierenden Governor des Distrikts 1920, Dr. Peter Neuner, bei uns. Peter, herzlich willkommen. Danke, dass du zu uns ins Podcast-Studio schaust.
Lieber Christian, herzlichen Dank und schönen guten Abend.
Hallo, auch von mir. Peter, dann starten wir gleich durch. Als Governor muss man ja sehr viel über Rotary wissen. Das ist ja bei dir kein Problem. Du bist ja ein aktiver Rotarier seit vielen Jahren. Vielleicht schilderst du uns einmal ganz kurz deinen rotarischen Werdegang.
Ja, mein rotarischer Werdegang hat begonnen als Gründungsmitglied vom Rotary Club Freistadt 1991. Wir sind 1992 gechartert worden. Und durch verschiedene Zufälle haben sich dann meine internationalen Aktivitäten ergeben. Wir haben ja, wie das auch schon immer wieder betont worden ist, mit unseren rotarischen Aktivitäten ursprünglich, was Familienplanung anbelangt, in Mexiko angefangen, auf den Müllhalden von Mexico City. Und so hat sich halt ein Projekt an das andere ergeben. Und am Ende des Tages sind es jetzt mehr als 20 Jahre rotarische Aktivitäten auf dem Gebiet der Müttergesundheit und Familienplanung weltweit, natürlich mit dem Fokus auf Afrika.
Also für alle Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die auch gut rechnen können, unser Governor ist bereits mehr als 30 Jahre tätig im Thema Müttergesundheit.
Ansonsten, meine rotarischen Aktivitäten sind halt die klassische Karriere unter Anführungszeichen. Ich war 2004 Präsident meines Rotary Clubs und meine Message, die ich allen Rotarierinnen und Rotariern geben möchte, ist, und das kann man jetzt nach einigen Jahrzehnten des rotarischen Daseins schon sagen, wenn man sich in dieser wunderbaren Gemeinschaft engagiert, dann zahlt sich das für einen persönlich auf jeden Fall aus, weil man am Ende des Tages immer mehr zurückbekommt, als man gegeben hat.
Peter, wie war das damals vor gut 30 Jahren, als du bei der Charterfeier dabei warst? Hast du schon eine Ahnung gehabt, was Rotary eigentlich ist?
Um ehrlich zu sein, nein.
Was waren dann deine Beweggründe?
Meine Beweggründe war, dass der damalige Gründungspräsident, mein lieber Kollege Robert Schlosser, mich mehr oder weniger am Telefon gefragt hat, ob ich nicht dieser rotarischen Gemeinschaft beitreten möchte, ob ich nicht Mitglied werden möchte. Und ich kannte Rotary schon auch durch meinen Onkel, der in Steyr Rotarier war, durch den besten Freund meines Vaters, der in Linz Rotarier war. Und ich war ja bei Roundtable 41 in Linz Mitglied und so war mir dieser Gedanke der Freundschaft und der Gedanke auch gemeinsam irgendwelche Projekte für den Gemeindienst zu machen eigentlich nicht fremd. Und es hat mich damals sehr gefreut, wie Robert Schlosser mich eben eingeladen hat, dieser Gemeinschaft beizutreten. Hatte aber relativ wenig Ahnung davon, um ehrlich zu sein, welche Möglichkeiten Rotary einem bietet, auch letzten Endes den Familienmitgliedern von Rotary bietet und wie wichtig es eigentlich ist, sich regelmäßig im freundschaftlichen Kreis auch auszutauschen.
Bist du eigentlich gleich zu Beginn deiner afrikanischen Projekte auch mit der Foundation in Berührung gekommen?
Nein, nicht. Diese Geschichte mit den afrikanischen Projekten, da muss man vielleicht ein bisschen drauf eingehen, war so, dass eine Bekannte unseres Clubs, eine Professorin in Linz, die Frau Professor Leopoldine Ganser, einen Unfall hatte auf dem Vulkan in Mexico City, auf dem Popocatépetl, und sie hat damals einen mehr oder weniger Schwur getan, dass sie, wenn sie diesen Bergunfall überlebt, sie den Müllmenschen Mexico City etwas Gutes tun möchte. Und sie hat dort ein Sozialzentrum gebaut mit der Hilfe auch unseres Rotary Clubs. Es hat auch ein Gründungsmitglied, Wolfgang Doneus, damals Präsident der Zahnärztekammer in Oberösterreich, hat eine Zahnstation eingerichtet. Der Vater meines oder unseres lieben Freundes Reinhard Honeder hat eine Backstube in diesem Sozialzentrum gebaut. Und nach 2 Jahren Betrieb hat sich gezeigt, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in diesem Bereich explosionsartig darstellt, weil offensichtlich der Mensch auch erotischer wirkt, wenn er sich waschen kann. Die Leopoldine Ganser hat mich dann einmal angerufen und hat gesagt, du musst unbedingt einmal kommen, wir haben so viele Babys und wir brauchen Familienplanungsprojekte. Dann hat der Bolde gesagt, sie soll einfach Pillen kaufen, und er hat gesagt, das hat sie eh schon getan, aber die Pillen werden von den Männern verkauft am Schwarzmarkt und die Männer kaufen sich die Killer drum und diese Pillen stehen dann den Frauen wieder nicht zur Verfügung. Ich bin dann mit einem Rucksack voll 3-Monats-Spritzen nach Chimaloacan gefahren und habe dort mit einem kleinen Familienplanungsprogramm mit 3-Monats-Spritzen angefangen, und das hat so eingeschlagen, dass am Ende des Tages, wie ich alle 3 Monate dorthin geflogen bin, mit immer mehr 3-Monats-Spritzen, am Schluss, glaube ich, waren es in etwa 1000 Frauen, die wir da familienplanungstechnisch betreut haben, und zufälligerweise war auch der Bischof von Mexico City anwesend, und der war so begeistert davon, dass er dann versprochen hat, er wird in Zukunft die 3-Monats-Spritzen für diese Frauen auf dem Müll halten, über die Diözese, über die katholische Diözese von Mexico City finanzieren.
Was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Auf die Frage, was darauf Rom sagt, hat er gesagt, das ist ihm mehr oder weniger egal.
Alles klar, mutiger Mann, ganz offensichtlich. Wie hat sich denn die rotarische Arbeit deiner Meinung nach oder das rotarische Leben verändert in den vergangenen 3 Jahrzehnten? Oder hat es sich gar nicht verändert?
Nein, in manchen Bereichen hat sich das rotarische Leben nicht verändert. Wir leben ja immer noch die 4-Fragen-Probe, und das rotarische Leben ist vielleicht mit dem zunehmenden Älterwerden auch meiner Person in mancherlei Hinsicht ein bisschen abgeklärter geworden. Insofern hat sich das rotarische Leben für mich, für meine persönliche Wahrnehmung verändert, als dass ich der festen Überzeugung bin, dass in einer Welt, so wie wir sie heute sehen, wie sie uns heute 2025 präsentiert wird, Rotary wichtiger denn je ist. Ja, weil wir schon immer, und das ist eine der wesentlichen Soft Skills von Rotary, dass wir immer schon das Verbindende über das Trennende gestellt haben. Und wenn man sich die Situation anschaut, wie sie sich heute uns präsentiert, dann muss man sagen, ist diese rotarische Idee nicht nur, was die 4-Fragen-Probe anbelangt, sondern auch das Verbindende über das Trennen zu stellen, auch wenn es manchmal sehr schwierig in der täglichen Umsetzung zu sein scheint, schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das ist ein Zeichen für mich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, wie gesagt, dass die Welt Rotary mehr braucht denn je.
Also für dich ist der rotarische Gedanke 120 Jahre nach Gründung und 100 Jahre nach Gründung in Österreich aktueller denn je, wie du sagst. Eine wichtige Sache ist ja auch, für Nachwuchs zu sorgen. Wie siehst du das? Hast du auch dir Ziele gesetzt in Richtung Nachwuchsbelebung, Clubgründungen? Wie läuft es heuer?
Ja, wir haben erfreulicherweise ja einige, vor allem Rotaract-Clubs, gründen können. Ich erachte Rotaract wirklich als die tragende Nachwuchsorganisation von Rotary, und ich glaube, dass es eine sehr kluge Entscheidung von RI in Evanston war, die Rotarakter mehr oder weniger Volé in die rotarische Gemeinschaft zu übernehmen. Und wir sind jetzt dabei, in meinem Jahr noch den wahrscheinlich letzten Rotaract-Club, nämlich den Rotaract-Club Freistadt FH. Das FH bezieht sich nicht nur auf Fachhochschule, sondern auch auf Freistadt Hagenberg zu chartern. Die Dokumente sind alle bewilligt worden. Das heißt, es geht jetzt nur mehr darum, einen entsprechenden Termin zu finden. Und wir haben eine positive Mitgliedschaftsentwicklung in diesem Jahr zu verzeichnen. Glücklicherweise, wo wir natürlich noch ein bisschen einen Nachholbedarf haben, ist halt, was den Frauenanteil anbelangt.
Peter, uns interessieren jetzt die inneren Gedanken, die intimsten Gedanken eines Governors. Wie schwer ist denn die Entscheidung, Governor zu werden? Denn ich kann mir vorstellen, man ist ja da nicht unbedingt jetzt von Geltungsdrang beflügelt, sondern es werden wohl andere Gründe eine Rolle spielen.
Für mich waren zwei Dinge eigentlich der Motivationsschub, nachdem mein Club und meine Clubfreunde mich mehr oder weniger ermutigt haben, mich für das Governoramt zu bewerben, wobei das ja eigentlich der Club tut, der Club nominiert, ja. Aber nach einigen Gesprächen mit sehr lieben Freunden in meinem Club habe ich mich dann entschieden, mich für das Governoramt aufstellen zu lassen, aufgrund von zwei Überlegungen. Die eine Überlegung war, dass wenn man in einer so einer wunderbaren Gemeinschaft schon sehr, sehr viel Gutes erlebt hat, und ich wiederhole mich gerne, was das anbelangt, dass einem da immer viel mehr zurückgegeben wird, als man bekommt, dann ist es eigentlich schon auch eine Frage der Verpflichtung und eine Frage der Verantwortung so einer Organisation gegenüber, dass man sich sozusagen mal an die Spitze stellt. Das hat mit irgendwie Selbstdarstellung und so überhaupt nichts zu tun. Das Zweite ist, wenn man Dinge in einer Organisation auch unter Umständen nachhaltig bestätigen möchte oder auch verändern möchte. Und ich denke da in erster Linie an meine internationalen Tätigkeiten, dann ist es extrem wertvoll und vor allem auch hilfreich, irgendwann einmal auch das Sagen unter Anführungszeichen zu haben. Nicht nur was das Geldsäckel anbelangt, sondern vor allem ist es mir ein Anliegen, diese internationalen Themen auch ein bisschen in Stein gemeißelt zu sehen, auch in den nächsten Jahren. Und wenn ich sage internationale Themen, dann geht es in erster Linie um diesen großen Komplex, der sich um Polio Plus herum entwickelt. Wir wissen, wo die Probleme unserer einzigartigen Aktivität, was Endpolio-Nau anbelangt, wo sich diese Probleme darstellen. Wir wissen, dass wir leider noch lange nicht am Ziel sind. Wir wissen aber auch, dass Endpolio-Nau ein wunderbares Projekt ist und war, dass es verdient hat, auf eine andere Art und Weise, als es bisher geschehen ist, weitergeführt zu werden. Und diese andere Art und Weise bezieht sich in erster Linie in die Richtung, dass wir den Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen müssen. Immerhin 1,2 bis 1,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir wissen, dass wir eine unmittelbare Gesundheitsvorsorge, sprich auch Impfung der Neugeborenen organisieren müssen, was zweifelsohne eine große logistische Herausforderung sein kann. Wir wissen, dass wir auch Familienplanung implementieren müssen in dieses Polio Plus Programm. Warum? Weil Familien mit weniger Kindern eher Zugang zu Gesundheits- und Gesundheitsvorsorge der Kinder finden als Familien, die vor lauter existenziellen Ängsten nicht wissen, wie sie sozusagen Gesundheitsvorsorge für sich in Anspruch nehmen müssen. Also wir brauchen einen umfassenderen Zugang zu diesem Problem, einen comprehensive approach, wie das so schön heißt auf Englisch. Und das war eigentlich meine Haupttriebfeder, um da Polio auf neue Beine zu stellen. Und die Haupttriebfeder, warum ich mich als Governor dann aufstellen habe lassen von meinen lieben Clubfreunden.
Das sind ja hehre Ziele, nicht Frau Verena?
Und gute Gründe. Na, man merkt, mit welcher Leidenschaft du das Thema auch verfolgst. Mich würde noch interessieren, viele Governors lassen sich erst nach ihrer aktiven Berufskarriere zum Governor nominieren. Du bist ja noch voll im Berufsleben aktiv. Wie lässt sich das vereinbaren?
mit entsprechendem Zeitmanagement. Ich habe da bewusst auch eine gewisse Message an die rotarischen Freundinnen und Freunde senden wollen, nämlich in dem Sinn, dass ein intensives Engagement in Rotary nicht automatisch einschließt, dass man pensioniert ist. Es muss einfach funktionieren und es funktioniert auch, sich in dieser Gemeinschaft zu engagieren, auch wenn man noch mehr oder weniger voll im Berufsleben steht. Und da sehe ich schon eine gewisse Message, die ich auch meinen Amtsnachfolgern vermitteln möchte und auch allen, die sich irgendwie in Rotary engagieren wollen, ein rotarisches Amt zu begleiten, setzt nicht voraus, dass man gleichzeitig in einem Pensionistenverein tätig ist, sondern das kann man, wenn man das will und wenn das entsprechend auch organisiert wird, kann man das durchwegs auch, wie das so schön heißt, berufsbegleitend betreiben. Vielleicht mit dem einen oder anderen oder mit der einen oder anderen Einschränkung, aber es geht und es funktioniert. Und ich hoffe, dass meine rotarischen Freundinnen und Freunde bei den Clubbesuchen nicht irgendwie den Eindruck gewonnen haben, der macht es irgendwie so halbherzig, weil er nebenbei noch berufstätig ist und umgekehrt auch nebenbei noch das Amt des Governors einnehmen möchte oder muss.
Peter, ich kenne dich jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt. So lange sind wir schon rotarische Freunde und ich habe dich noch nie untätig gesehen. Ich habe dich allerdings auch noch nie gestresst gesehen. Kannst du dich nur so gut verstellen oder hast du irgendein Geheimnis, von dem wir anderen nichts wissen?
Ich versuche mich nicht zu verstellen, weil sonst verliert man die Authentizität. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehme. Ich weiß nur, dass ich eigentlich schon Zeit meines Berufslebens, und das hat mit Rotary eigentlich nichts zu tun, immer in mir auch geruht bin. Und meine Leute, auch meine Familie, die vergleichen mich immer mit einem, netterweise mit einem unsensiblen Felsen. Ja. Wobei ich schon eine gewisse Empathie auch glaube zu haben, aber ja, ich mache das, was ich mache, mache ich gerne. Es stresst mich nicht. Manchmal regen mich gewisse Dinge auf. Aber ich glaube, ich habe die Gabe, in mir selbst zu ruhen und demnach auch nicht in irgendeiner Weise aufgeregt oder nervös zu wirken. Manchmal muss man sich natürlich schon zusammennehmen, aber nach dem Motto, erstens mal, Aufregung löst ein Problem nicht und in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich glaube, wenn man nach diesen Dingen lebt, dann funktioniert das auch ganz gut. Und schreien oder nervös zu werden löst, wie gesagt, kein Problem. Ich habe noch nie in meinem Leben auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in irgendeiner Weise mit einem lauteren Ton kritisiert, weil das ja einfach nichts bringt. Es löst das Problem nicht.
Und wir können bestätigen, Verena, auch bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, war der Peter eigentlich ganz entspannt und cool.
Allerdings können wir bestätigen.
Ja. Dank des guten Kaffees, den ich da bekommen habe.
Eine Zusatzfrage habe ich noch. Hast du dir wirklich jetzt in diesen ersten paar Monaten deines Governor-Daseins noch nie gedacht, nicht einmal, boah, warum habe ich mir das angetan?
Nein, eigentlich nicht.
Okay. Du hast ja auch kluge Reformen, kleine administrative Reformen gemacht. Du hast ja Clubbesuche, soweit ich informiert bin, zusammengelegt. Ist das schon einer dieser Meilensteine, dieser kleinen, auf dem Weg zu einer besseren, leichteren Organisation?
Ja, ich denke schon. Man muss zu diesen Multiclub-Besuchen sagen, manche eingesessenen rotarischen Freundinnen und Freunde haben das auch kritisiert, aber das ist weiterhin für mich nicht besonders erschütternd, weil wenn man in einer Organisation gewisse Veränderungen einführt, dann muss man auch mit einem gewissen Trägheitsmoment rechnen. Die überwiegendste Mehrzahl aller Freundinnen und Freunde haben das sehr begrüßt, einfach auch deshalb, weil es die Kommunikation unter den einzelnen Clubs natürlich auch sehr gefördert hat und zweifelsohne natürlich die Arbeit des Governors auch bis zu einem gewissen Grad erleichtert hat. Das will ich gar nicht bestreiten. Es ist einfach ein Unterschied, ob man von Freistadt nach Vorarlberg 7-mal fahren muss oder 5-mal fahren muss oder nur 3-mal fahren muss. Detto ist es natürlich auch für die Assistant Governors teilweise einfacher geworden, gewisse Terminvereinbarungen zu machen. Und ich glaube schon, dass das nicht nur eine Vorgabe von RI war und ist, allerdings derzeit noch auf freiwilliger Basis. Und ich habe den Clubs das auch freigestellt. Wenn ein Club gesagt hat, ich möchte einen oder wir wollen einen Einzelbesuch haben, dann haben sie den bekommen. Und das war mir völlig egal, ob das jetzt Rohrbach ist, das mehr oder weniger einen Steinwurf von Freistadt entfernt ist, oder ob das Bregenz in Vorarlberg war.
Du warst mehr als 3 Jahrzehnte bereits Rotarier, als du dich entschlossen hast, für das Governoramt zu kandidieren. Ist man nach 3 Jahrzehnten rotarischem Dasein schon gerüstet, automatisch Governor zu werden? Oder hast du im Zuge deiner Vorbereitung auch für dich völlig neue Dinge gelernt?
Nein, also es waren sehr, sehr viele neue Dinge. Ja. Die Anfangsphase in der Vorbereitungsphase hat sich schon ein bisschen durch ein, wie soll man sagen, durch ein permanentes Gefühl der leichten Überforderung dargestellt. Es ist natürlich so, dass man eine Online-Schulung machen muss. Man muss nach Orlando fahren, um dort sozusagen das auf das Governoramt vorzubereiten. Aber ich glaube, das ist jetzt der richtige Punkt, um mich bei meinem Vorgänger Thomas Gredler mal ganz herzlich zu bedanken, weil Thomas hat mich als mein Governor-Vater mehr oder weniger teilweise an die Hand genommen, wenn ich nicht gewusst habe, wie ich das eine oder andere organisieren soll. Und ich glaube, da bin ich dem Thomas wirklich großen Dank schuldig, weil, und das sagt jeder Governor, wenn man einsteigt, ist man doch in einer permanenten Überforderungssituation, weil man die Geheimnisse, unter Anführungszeichen, die sich so hinter Rotary verbergen, nicht alle natürlich, auch wenn man 30 Jahre lang schon Rotarius kennen kann.
Und wie ist das so in Orlando, wenn sich da alle angehenden Governorinnen und Governor treffen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie in einer Schulklasse, einer großen?
Na, es ist erst einmal beeindruckend großartig, ja, und großdimensioniert, so muss man das einmal sagen, weil wenn da über 500 Governor zusammenkommen, größtenteils mit Begleitung, das heißt, das sind schon mal 1000 Leute, die da verköstigt und organisiert werden sollen, es sind fast im selben Maße auch rotarische Amtsträger dabei, also da kommen schon 1500 Leute in einem Hotel zusammen und das bedarf natürlich schon einer gewissen Organisation. Wie ihr vielleicht auch aus meinen diversen Aussendungen entnehmen konntet, bin ich der Meinung, dass so manche Aussage, die wir da gehört haben, nicht unbedingt auf wie soll man sagen, auf große Freude gestoßen sind, vor allem bei den rotarischen Freundinnen und Freunden aus Europa. Weil wir, und ich habe das auch bei meinen Clubbesuchen immer wieder betont, wir in Europa, glaube ich, die rotarische Idee viel, viel authentischer leben, als das in Amerika und in Asien passiert, ohne dass ich da die Freunde in Amerika jetzt wirklich kritisieren möchte. Aber wenn ein RI-Generalsekretär meint, Rotary sollte geführt werden wie Apple, also wie ein amerikanisches Unternehmen, das an der Börse notiert ist, dann entspricht das nicht den Vorstellungen, so wie wir Europäer das sehen. Umgekehrt wieder, ich hatte die Freude, mit einem indischen Governor an einem Tisch zu sitzen und ich habe den indischen Governor gefragt, wie man in Indien Governor wird. Wohl wissend, dass die Governor-Nominierung auch in Afrika und in Asien ein bisschen anders verläuft, als das in Europa passiert. Und er hat mir dann gesagt, auf die Frage, wie wird man in Indien Governor, kam die Antwort, I have to pay until it hurts. Und nur zur Information, dieser Governor war ein indischer Diamantenhändler, also nicht unbedingt jemand, der am Hungertuch nagt. Und wenn so jemand einmal sagt, I have to pay until it hurts, dann kann man schon verstehen, dass da gewisse Dinge laufen, die wir ohne dass ich das bewerten möchte und beurteilen möchte, aber die laufen einfach anders ab, als das in Europa der Fall ist. Und ich glaube, da muss RI schon aufpassen, dass wir auch mit den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die natürlich weltweit zu beobachten sind, dass wir da schon immer wieder auch einen gemeinsamen Nenner finden. Allgemein kommt man natürlich mit sehr viel Information zurück. Es ist eine amerikanische Veranstaltung, das ist keine Frage, mit der ganzen großen Dimension, die damit verbunden ist. Aber es war zumindest hochgradig interessant und wir konnten sehr gute und sehr interessante Freundschaften auch knüpfen. Und das ist natürlich vielleicht neben den Großveranstaltungen, neben den Breakout-Sessions, die immer passieren, schon eine ganz wesentliche Geschichte, die einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Kommen wir wieder zurück in den Distrikt 1920. Die berühmte Governor-Stafette, also vor dir der Thomas Gredler, jetzt du, nach dir Gustav Oberwallner. Wie ist hier die Kommunikation mit Gustav? Du hast ja von Thomas profitiert, fragt er schon nach.
Ja, also ich habe mit dem Gustav ein sehr gutes Einvernehmen. Ich bin aber auch sehr froh, dass der Nachfolger von Gustav, mein lieber Clubfreund Eckhard Bauer, sich ebenfalls schon sehr gut in die Governor-Stafette eingelebt hat. Und ganz besonders freut es mich, dass sozusagen mein Governor-Ururenkel, nämlich derjenige, der dann dem Eckhard Bauer folgt, der ehemalige Assistant Governor von Vorarlberg, Anselm Hartmann, sich in dieser Governor-Stafette auch schon eingefügt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass da die Kontinuität auch in irgendeiner Weise gewährleistet ist. Und ich bin dem Gustav auch sehr dankbar, dass er das Thema Wasser auch in seinem Governor-Jahr weiter sozusagen vorantreiben möchte, weil das ja letzten Endes schon ein Problem des Governor-Amtes ist, dass man innerhalb von 12 Monaten eigentlich sehr viel umsetzen muss. Und wenn dann der Nachfolger ein völlig anderes Programm aufsetzt, dann ist nicht sicher gewährleistet, dass da eine gewisse Nachhaltigkeit passiert, genauso wie ich das Mitgliedschaftsentwicklungsprogramm von meinem Vorgänger Thomas Gredler auch weiter betrieben habe. Und ich glaube, da ist es schon ganz wichtig, dass die Governor-Stafette auch eine sehr, wie soll man sagen, enge Kommunikation und eine schnelle Kommunikation hat. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Schnellkommunikation der Governor-Stafette.
Ja, wir kommen zum Schluss. Vielleicht blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Du hast vorhin schon von Spuren hinterlassen gesprochen. Jetzt ist es ja nur mehr 2 Monate in etwa bis zur Übergabe. Welche Spuren möchtest du hinterlassen, Peter?
Ja, ich möchte meine Spuren insofern hinterlassen, als dass ich nicht haben möchte, dass irgendjemand behauptet, die Governor-Besuche waren langweilig. Und der Governor hat zu lange geredet. Ich habe mich immer bemüht, dass mein Governor-Vortrag auf 20 bis maximal 25 Minuten zu begrenzen. Ich möchte auch haben, das ist mir eigentlich das größte Anliegen, dass dieses Polio Protection Program, das wir momentan als Global Grant starten, dass eben diesen Comprehensive Approach, über den ich zuerst gesprochen habe, mehr oder weniger einschließt, dass das auch weitergeht und vor allem auch erfolgreich wird. Und ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das erfolgreich wird. Ob wir das jetzt von einem Pilotprojekt in einem umschriebenen Gebiet in Afrika ausdehnen können und ausrollen können auf andere Polio-Risikogebiete, das wird sich dann zeigen. Das ist auch eine Frage der finanziellen Mittel, aber das würde mich schon sehr, sehr freuen, wenn ich da Spuren hinterlassen konnte. Dass irgendwann einmal ein Name auf der Governor-Kette steht, halte ich für ganz lustig und witzig, aber ist nicht wirklich ein Motivationsschub, sozusagen das Governor-Amt anzutreten. Ja.
Bei meiner Abschlussfrage möchte ich auch bei der Zukunft bleiben. Hast du dir schon überlegt, was du in den ersten beiden Wochen deines Past-Governor-Daseins machen wirst?
Ja, ich werde Golf spielen.
Alles klar,
wunderbar. Mit Thomas Gredler. Mhm,
fein.
Ja, das sounds like a plan. Ja, das klingt nach einem guten
Schönes Spiel.
Genau, so ist es. Ja, lieber Peter, dann dürfen Verena und ich uns bei dir sehr, sehr herzlich bedanken für deinen Besuch. Sehr geehrte Hörerinnen, liebe Hörer, auch bei Ihnen dürfen wir beide und wir drei uns sehr herzlich bedanken fürs Dabeisein. Sie wissen, Rotary Reloaded gibt es jedes Monat neu und zwar immer am zweiten Dienstag eines jeden Monats. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute.